herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Architektur und Bauforum. Die heutige Ausgabe kommt direkt aus Venedig von der 19. Internationalen Architekturausstellung der Biennale di Venezia. Am 10. Mai wurde sie offiziell eröffnet. Der Titel der diesjährigen Ausgabe lautet Intelligence Natural Artificial Collective. Kuratiert wurde sie vom italienischen Architekten und Stadtforscher Carlo Ratti. Im Mittelpunkt steht ein neuer architektonischer Zugang, weg vom linearen Fortschrittsdenken hin zu Anpassung, kollektiver Intelligenz und interdisziplinärem Handeln. Angesichts von Klimakrise, sozialem Wandel und technologischer Dynamik plädiert die Biennale 2025 für ein Bauen, das nicht nur gestaltet, sondern zuhört, verknüpft und verhandelt. Ein spannendes Beispiel dafür ist der österreichische Beitrag. Unter dem Titel Agency for Better Living setzen die Kuratorinnen Sabine Pollack, Michael Obrist und Lorenzo Romito auf einen Vergleich zweier Städte, Wien und Rom. Während Wien als Modell für sozialen Wohnbau auf institutionelle Verantwortung setzt, zeigen sich in Rom informelle, selbstorganisierte Wohnformen als Ausdruck zivilgesellschaftlicher Resilienz. Im Zentrum des Beitrags steht die Frage, wie lässt sich gutes, leistbares Wohnen unter den Bedingungen von Klimawandel, sozialem Wandel und Ressourcenknappheit neu denken? Ich habe mit Sabine Pollack direkt im Österreich-Pavillon über das Konzept, die politischen Implikationen und die Rolle der Architektur als gesellschaftlicher Akteur gesprochen. Dieses Interview hören Sie gleich im Anschluss. Bei der heutigen Eröffnung waren auch Vizekanzler Andreas Babler und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig anwesend. Auch mit Andreas Babler habe ich ein kurzes Gespräch geführt. Dieses Interview hören Sie nach dem Beitrag mit Sabine Pollack ganz am Ende dieser Folge. Doch zunächst zum Interview mit Sabine Pollack. Ja, wir sitzen jetzt hier mitten im Österreich-Pavillon auf bestimmten Ziegeln, zu denen kommen wir dann auch noch zu sprechen. Bei mir ist jetzt Sabine Pollack, die eine von drei Kuratorinnen des Österreich-Pavillons, des Beitrags auf der Architekturbiennale dieses Jahr. Und ich wollte Sie einmal zu Beginn fragen, worum geht es mit Agency for Better Living?
Unser Ausgangspunkt ist die Wohnungsfrage und eigentlich kann man sagen die Wohnungskrise. Und wenn man es noch schärfer formulieren will, ist es eigentlich schon eine existenzielle Krise. In den meisten europäischen Städten ist das Wohnen völlig unleistbar geworden. Die Ökonomie geht eher, die Wirtschaft geht zurück. Also es ist wirklich schwierig geworden, teilweise einfach in den Städten zu leben. Oder man kann sagen, die Städte sind fast unbewohnbar geworden. Der Tourismus nimmt überhand. Plattformen wie Airbnb kaufen ganze Häuser oder besetzen ganze Häuser mit touristischem Wohnen, temporärem Wohnen. Oder es wird am privaten Sektor gebaut und zu Höchstpreisen vermietet. Und da finden wir, dass wir als Architektinnen etwas auch dagegen tun sollen. Also wir sollten Maßnahmen treffen gegen Spekulation, sofern wir das tun. Wir können nicht mit Boden handeln, das ist klar, wir können nicht investieren, aber wir sollten Strategien entwickeln, wie sich Städte dagegen stemmen können. Und das war die Ausgangslage.
Man steht also sehr rasch mit beiden Beinen in der Politik. Wo verläuft denn da die Linie zwischen Verantwortung zur Politik und der Architektur?
Man steht sehr schnell in der Bodenpolitik auf jeden Fall und Bodenpolitik ist Politik. Also Politik agiert immer auch mit dem Boden und wenn eine Stadt einen Boden besitzt, um darauf sozialen Wohnbau zum Beispiel errichten zu können, so wie das eben Wien tut, dann ist das ein unglaubliches Plus. Also andere Städte wie Berlin oder Barcelona oder Paris haben solche Bodenreserven überhaupt nicht und da sieht man, wohin die Entwicklung geht. Und wenn einmal der Schritt getan ist, dass der ganze Boden verkauft ist und dass der Wohnungsmarkt mehr oder weniger an Private übergeben ist, dann ist es ja auch ganz schwer, einen Schritt wieder zurückzumachen. Also wir stehen als Architektinnen sehr stark mittendrin in der Politik. Wir setzen uns mit zwei von uns, drei Kuratorinnen, setzen uns ja mit den Büros mit sozialem Wohnbau sehr stark auseinander. Wir bauen ihn auch in Wien und wir wissen, wie schwierig es ist, mit den Kosten, mit allem, mit dem Boden auch irgendwie sorgsam umzugehen. Aber wir finden, dass das einfach eines der wichtigsten Themen der Architektur ist.
Jetzt stehen hier in Ihrer Arbeit Wien und Rom sinnbildlich für zwei extreme Pole, zwei extreme Modelle städtischer Entwicklung. Warum gerade diese beiden Städte? Was macht sie so komplementär?
Erstens einmal haben wir es schön gefunden, dass ein nationaler Pavillon sich nicht nur auf sich selbst bezieht, sondern ein anderes Land und in dem Fall eine andere Stadt einlädt, um über sich selbst reflektieren zu können. Also Wien lädt gewissermaßen Rom ein, um über sein eigenes System reflektieren zu können. Die beiden Städte haben wir ausgewählt, weil sie einerseits sehr ähnlich sind. Sie sind beide ex-imperialistische Städte. Sie wurden beide aus dem Material, auf dem wir hier sitzen, aus den Ziegeln gebaut. Sie haben eine starke Tendenz in Richtung Tourismus, Rom noch viel stärker als Wien, aber auch in Wien ist schon ein großer Teil fast nur mehr ein touristischer Bezirk, ein Bild von einer Stadt, kann man sagen. Und das heißt, es gibt gewisse Ähnlichkeiten, aber es gibt auch sehr große Unterschiede. Und gerade was die Versorgung mit leistbaren, geförderten Mietwohnungsbau betrifft, sind sie vollkommen unterschiedlich. Und das hat uns dazu bewogen, einerseits Wien, das System Wien zu erklären. Wie macht das Wien mit dem Boden? Wie macht das Wien mit dem Mietwohnungsbau, der immer noch leistbar ist, obwohl die Stadt so wächst? Und was passiert im Gegenzug in Rom? In Rom gibt es überhaupt keinen leistbaren Mietwohnungsbau. Alle wollen nur mehr Eigentum haben. Leute wohnen wahnsinnig lang bei ihren Eltern zu Hause. Es herrscht eine große Wohnungslosigkeit, tatsächlich Obdachlosigkeit. Das sieht man ja auch, wenn man in die Stadt fährt. Und da gibt es schon seit vielen, vielen Jahren einen guten und großen und gut geführten Kampf um ein leistbares Wohnen. Es gibt sehr viele besetzte Häuser, wo die Leute das einfach selber in die Hand genommen haben. Und was uns daran interessiert hat, ist die Art und Weise, wie Menschen dort zusammenwohnen, welche Organisationsformen sie haben, wie viele Kulturen miteinander leben, wie Wohnen und Arbeiten verknüpft ist. Also das sind alles sehr aktuelle Themen, die auch für Wien interessant sind. Und da denken wir, da können beide Städte voneinander lernen. In Rom ist gerade die große Frage, wie geht das weiter mit den besetzten Häusern? Die werden teilweise gerade institutionalisiert oder es gibt ein Bestreben danach. Da muss man auch aufpassen, dass das nicht sehr schnell kippt. Und in Wien muss man unserer Meinung nach auch aufpassen, dass das System nicht irgendwann auch zu Ende ist oder kippt. Also da gilt es ja auch, etwas zu bewahren.
Absolut, weil es wäre jetzt einfach zu sagen, ja, macht es halt alle so wie in Wien. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Da stecken ja Jahrzehnte Tradition an sozialen Wohnbaus mit drinnen. Und das muss ja auch erhalten werden, wie Sie richtig sagen. Das kommt ja auch politisch durchaus unter Druck und auch vom Kapitalismus unter Druck. Was könnte denn Wien von Rom lernen?
Ja, wie Sie sagen, der Druck ist riesengroß. Der Druck ist wirklich groß und das zu erhalten ist überhaupt nicht einfach. Und das ist, muss man Wien wirklich zugute halten, dass es das noch schafft, obwohl die Stadt so wächst. Die Stadt hat seit 1989, seit der Öffnung des Ostens, hat sie um 500.000 Einwohnerinnen mehr. Und das spürt man ja auch in der Stadt. Die Stadt wird dichter, die Stadt wächst unglaublich. Was aber Wien von Rom lernen kann, ist wie sich eine sehr aktive Zivilgesellschaft organisiert, wie Leute sich nicht nur um sich selbst kümmern, nicht nur um den eigenen Wohnraum, sondern um ein ganzes Haus, um gemeinschaftlich organisierte Räume, um ganze riesige Grünräume, die sonst verfallen würden. Und das können wir lernen und das vermissen wir teilweise in Wien. In Wien, Wien ist ja das sozusagen das Versorgermodell, die Caring City, die alles zur Verfügung stellt. Durch ein sehr komplexes System, es ist ja alles nicht so einfach, aber wer will, bekommt meistens auch eine leistbare Wohnung in Wien. Jetzt wurden ja auch die Zugangsregelungen noch einmal entschärft, auch für Leute, die noch nicht so lange in Wien leben. Aber das könnte Wien lernen. Wie kann man Bewohner und Bewohnerinnen dazu bringen, dass sie sich nicht nur um die eigene Wohnung kümmern, sondern auch um die Nachbarn und Nachbarinnen? Wie können vielleicht gemeinsam organisierte Sachen stattfinden? Wie kann man gewisse Dinge sich teilen, eine Sharing Economy aufbauen? Also das werden, denken wir, Themen der Zukunft sein.
Könnte man sagen, das Wohnen in Wien ist ein bisschen zu brav?
Ja, das kann man durchaus sagen. Es ist sehr brav sogar. Wir zeigen ja auch in der Ausstellung eine Reihe von Experimenten, die stattgefunden haben seit den 1920er Jahren. Zum Beispiel das berühmte Ein-Küchenhaus, der Heimhof, wo über 240 küchenlose Wohnungen sich eine Restaurantküche teilen konnten im Erdgeschoss, was zur Folge hatte, dass Frauen einer produktiven Arbeit nachgehen konnten und nicht mehr für die Hausarbeit zuständig waren. Oder spätere Experimente wie das Wohnen mit Kindern von Otto K.U. oder die Sargfabrik, die waren unglaublich wichtig für Wien. Und da wir bemerken halt schon, dass momentan der ökonomische Druck sehr stark ist. Jeder Quadratzentimeter Wohnnutzfläche muss ausgenutzt werden, sonst ist der Wohnbau auch nicht mehr leistbar. Die Baukosten steigen, die Grundkosten steigen, auch in Wien. Und da gibt es einen großen Wunsch nach weniger Ordnung. Mhm. Und dazu kommen viele, viele Regeln und Ö-Normen und DIN-Normen und Baurecht und Baunormen. Also das ist alles ein sehr, sehr komplexes System, wo es schöner wäre, wenn es manchmal ein bisschen weniger geordnet wäre.
Mhm. Die römischen Beispiele, die hier auch zu sehen sind, die sind teilweise eben das Gegenteil von brav, sehr, sehr wild und da geht es um eine gewisse anarchische Aneignung zum Teil auch, Hausbesetzung etc. Besteht hier die Gefahr, dass man das vielleicht auch ein bisschen romantisiert? Ich denke, die Projekte kommen ja durchaus auch mit dem Gesetz in Konflikt oder unter Druck von kapitalistischen Mechanismen.
Ich hoffe, dass wir das nicht romantisieren. Es geht um die Prozesse. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, dass das ein schönes Leben ist dort. Das ist ein sehr hartes Leben. Mhm. Ich würde es gar nicht so als anarchisch und chaotisch bezeichnen. Ganz im Gegenteil, in dem einen Haus in Spintime nennt sich das, da wohnen 450 Leute gemeinsam, arbeiten und leben hier gemeinsam aus 27 verschiedenen Nationen und die haben ein sehr komplexes System an Regeln aufgestellt, was man dort wie tut und was man wo tun soll. Also das ist fast geregelter als in einem Wohnbau in Wien, kann man sagen, aber nur haben die sich ihre eigenen Regeln geschaffen. Und diese ganzen Projekte, die in Rom gezeigt werden, das sind schon sehr politisch engagierte Menschen, die dort wohnen und leben. Also die haben auch eine bestimmte Intention. Die haben ein System geschaffen, wie man demokratisch entscheiden kann. Also ja, ich würde das überhaupt nicht anarchisch bezeichnen. Natürlich, die Inbesitznahme eines Hauses ist ein Akt einer Anarchie, das ist ganz klar. Aber bevor ein Gebäude, das noch völlig in Ordnung ist, leer steht und verfallt, ist es doch ein gutes Recht, dieses Haus in Besitz zu nehmen. Vor allem, wenn es dann immer besser wird und ausgebaut wird und hergerichtet wird, wenn sich Leute darum kümmern und Leute sich um die Nachbarschaft kümmern. In den Häusern gibt es teilweise unglaublich erfolgreiche Lerngruppen, wo die Kinder viel kontinuierlicher zur Schule gehen und bessere Schulabschlüsse haben als in anderen Wohnvierteln. Das heißt ja etwas. Mhm.
Die Chance, diese Wohnprojekte in Rom vielleicht auf die nächste Stufe zu heben und durch die Stadt besser zu fördern, zu unterstützen, sodass das Ganze ein bisschen aus dieser prekären Ecke rauskommt. Ist das etwas, was die Stadt Rom versteht, was sie auch macht? Sehen Sie da, dass da was passiert in der Politik in Rom?
Es passiert teilweise jetzt gerade. Eines der Projekte wird gerade hergerichtet, sozusagen umgebaut und adaptiert. Die Bewohner mussten nicht einmal raus aus dem Gebäude während des Umbaus. Sie sind sogar drin geblieben während der Adaption oder bleiben aktuell drinnen. Also das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Aber es gibt gerade die Intention und die Gruppen sind auch wahnsinnig vorsichtig, also die sind sehr selektiv, mit wem sie worüber sprechen und haben natürlich Angst, dass ihnen dieser letzte Wohnraum auch noch genommen wird. Und der Druck ist natürlich groß, aber die Anzahl der leerstehenden Gebäude und die Anzahl der besetzten Gebäude ist ja wahnsinnig groß. Es leben zwischen 7.000 und 10.000 Menschen in besetzten Häusern in Rom. Das sind viele. Das kann man nicht mit den wenigen Hausbesetzungen in Wien vergleichen.
Absolut nicht. Und in Wien ist das ja passiert, was ich vorher beschrieben habe, in vielen Fällen, also ich denke jetzt zum Beispiel an das Ernst-Kirchwiger Haus oder so, das wurde besetzt und dann gab es einen Deal mit der Stadt, um das sozusagen zu legalisieren, wenn man so will. Ist das auch ein Teil dieses Wiener Modells?
Ja, Wien hat das geschafft, ja auch mit der Arena-Besetzung damals. Die Arena-Besetzung war wahnsinnig wichtig, weil es eben diese Bewegung der 70er Jahre war und ist ja letztlich akzeptiert worden, ist in ein anderes Areal übergeführt worden und ist mittlerweile eines der wichtigsten alternativen Musikveranstaltungsorte der Stadt. Und mittlerweile hat man sich auch mit den großen Hochhäusern geeinigt, irgendwie auf einen Deal. Also ja, Wien handelt auch das. In Wien ist man ja nicht sehr konfliktbegabt. Also man versucht ja eher, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und wenn, wahrscheinlich ist das auch ein Grund, dass wenn so Hausbesetzungen passieren, dass man eher versucht, dann das irgendwie zu richten und etwas daraus zu machen. Das ist wäre eine gute Haltung, mit so etwas umzugehen.
Bevor das jetzt ein zu großer Rosenstrauß wird für den Wiener Bürgermeister oder die Stadt, Politik, wo sind denn Ihre Ansätze, Ihrer Ansicht nach Kritikpunkte in Wien am Wohnmodell?
Es gibt viele offene Fragen momentan, was die gesellschaftliche Entwicklung betrifft. Wir werden alle immer älter, was ja schön ist, aber wir werden eine alternde Gesellschaft werden, auch in Wien. Die Einsamkeit ist Teil von den Menschen, ist teilweise sehr groß. Seit Corona, gar nicht nur von alten Leuten, sondern auch von jungen Menschen. Es leben wahnsinnig viele Leute alleine in Wohnungen. Und da, finde ich, muss die Stadt agieren. Und da müssen wir auch alle gemeinsam mit dem Wohnbau irgendwie reagieren. Also Wohnformen finden, die vielleicht diese Privatheit einer Einzelperson respektieren. Warum auch nicht? Es müssen nicht alle irgendwie gemeinsam wohnen. Aber wir müssen irgendwelche Formen von Arten von Räumen schaffen, wo man sich zwangsweise trifft, mehr oder weniger. Also es gibt Wohnbauten, wo man nur mehr, um den Mist hinauszutragen, irgendwie ins Freie geht. Es ist Homeworking seit Corona viel stärker geworden. Die Leute ziehen sich sehr zurück auf den eigenen Bildschirm, aufs Tablet, in das eigene Zimmer. An der Kommunikation wird sehr viel zu tun sein. Migration wird ja mit Sicherheit stärker werden, muss ja stärker werden, sonst veraltern wir total. Und mit dieser Migration konstruktiv gut umzugehen, irgendwie eine Vision zu haben, wie das in was Besonderes, was Gutes so transformiert werden kann, ist vielleicht auch ein großes Thema. Eine große Frage ist, wie man mit dem Bestand umgeht. Klima und Klimaveränderungen sind, Hitze ist in Wien ein immenses Thema. Es gibt ja auch ein Beispiel in der Ausstellung, das zeigt, wie Menschen teilweise wirklich wohnen in Wien, zum Beispiel in Gemeindebauwohnungen, die viel zu klein sind für eine Familie, wo die Wohnung 2-3 Mal am Tag umgebaut werden muss, damit sie irgendwie handelbar ist, damit irgendwo Kinder eine Aufgabe machen können, man essen kann und man dann wieder schlafen kann. Mhm. Also da ist der Druck ziemlich groß. Da misst man teilweise bis zu 40 Grad in diesen Wohnungen im Sommer und da wird man etwas tun müssen.
Das heißt auch, der Gemeindebaubestand harrt einer Weiterentwicklung.
Ja, und der ist ja riesengroß, sind ja hunderttausende Wohnungen, die Wien da verwaltet. Wien ist die größte Hausverwaltung Europas, kann man sagen. Ist ja auch eine Aufgabe, da zu schauen, dass der gut adaptiert ist, mit Bestand gut umzugehen, ist schon eine der offenen Fragen. Und unser großer Wunsch an Wien wäre für diese neuen Gesellschaftsformen, Leute, die allein leben, Beziehungen sehen völlig anders aus. Kinder hat man in ganz anderer Art von Beziehungen, Patchwork-Familien, für solche Lebensformen auch Typologien zuzulassen. Wir bauen schon sehr viel die genormte Dreizimmerwohnung mit 75 Quadratmeter, ein Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer. Mhm. Und das ist ein bisschen passé. Viele Leute brauchen gar kein Wohnzimmer mehr, weil sie eher allein im eigenen Zimmer sind. Was macht man da mit dem Raum? Oder kann die gesamte Wohnung kleiner werden, schrumpfen und man teilt sich dafür irgendetwas anderes?
Sind Sie schon Beispiele in Wien? Haben Sie da was im Kopf, was Ihnen einfällt, wo Sie denken, da ist das schon ganz gut umgesetzt?
Ja, es gibt Beispiele. Wir haben in den 2003 schon begonnen, 2009 verwirklicht das Frauenwohnprojekt, wo so eine Synergie zwischen den Bewohnerinnen ein ganz großes Thema war. Die Wohnungen sehr klein waren teilweise und wir eine Gemeinschaftsküche, eine Bibliothek, ein Büro, eine Werkstatt angeboten haben, die auch sehr gut genutzt werden. Oder aktuell gibt es im Sonnenwindviertel ein Clusterwohnen von Feld 72, das ganz neue Wohnformen anbietet mit sehr kleinen Wohnungen, die aber für sich funktionieren, mit eigenem Bad und allem und in Zwischenräumen dann aber zum Beispiel ein großer Essraum, den man nutzen kann und mitnutzen kann. Das wird in der Schweiz, in Zürich gibt es da ganz tolle Beispiele dazu, ist bei uns noch nicht so üblich. Da hakt es ja oft ein bisschen dann mit den ganzen Normen der Berechnung der Miete, der Heizkosten und so weiter. Das ist alles nicht ganz einfach, aber dafür und auch für Wohngemeinschaften aller Art ein gutes System an Mietverträgen und diesen ganzen Sachen zu finden, das wäre gut. Das ist oft schwierig.
Ich komme jetzt noch zurück auf den Pavillon. Es soll ja hier in der Mitte quasi verhandelt werden. Wie haben Sie das geplant? Wollen Sie das noch ganz kurz erklären?
Ja, wir sitzen hier am Space of Negotiation, am Verhandlungsraum. Der ist nachempfunden einem Entwurf von Josef Hoffmann für einen kleinen Pool hier im Hof. Also Josef Hoffmann ist ja der Architekt des Pavillons, 1934 gebaut. Und am Beginn der 1950er Jahre wurde hier so ein kleiner nierenförmiger Pool realisiert, 30 cm tief. Ein Entwurf von Hoffmann, er ist dann ein paar Jahre danach gestorben. Und der Pool ist dann auch wieder verschwunden. Und wir erinnern so quasi mit der Form an diesen Pool. Aber der Pool ist jetzt leer, die Mitte ist leer. Rundherum ist ein Plateau aus Ziegeln und Holz gebaut. Die Ziegeln haben wir uns ausgeborgt von einer Produktion nahe von Venedig. Die geben wir dann nachher wieder zurück. Und Ziegel deshalb, weil aus dem Material beide Städte gebaut wurden, Rom und Wien. Und hier werden wir am 7. Juni das Assembly Event begründen, also das Gründungsevent der Versammlungen, und werden hier alle zwei Wochen mehr oder weniger Versammlungen zu verschiedenen Themen abhalten. Da laden wir Expertinnen ein und sitzen mit denen und mit den Besucherinnen auf einer flachen Hierarchie, quasi ohne Hierarchie, auf einer flachen Ebene, gemeinsam in diesem rund um diese Niere und diskutieren verschiedene Themen.
Klingt total spannend. Ich möchte ganz zum Schluss noch über die anderen beiden Kuratoren sprechen. Wie kam denn diese Zusammenarbeit mit Michael Obrist und Lorenzo Romito überhaupt zustande und wie war denn die Rollenverteilung?
Lorenzo Romito ist ein Architekt aus Rom und er ist sehr, sehr ganz stark in ganz viele der besetzten Häuser involviert, in die Organisation dieser Häuser, und er unterrichtet mit mir gemeinsam an derselben Abteilung an der Kunstuniversität in Linz, an der Abteilung Raum- und Designstrategien. Wir sind dort gemeinsam Professorinnen und Professoren. Und Michael Obrist leitet ja die Abteilung Wohnbau in Wien, ist also ein Experte für Wohnbau und Wohnbauforschung. Die beiden kennen sich auch schon lange und da kam die Idee auf, lass uns diese Bewerbung einreichen, lass uns den Wohnbau und die Wohnfrage thematisieren, aber nehmen wir unsere Expertise gewissermaßen her, nehmen wir Rom als eine Expertise von Lorenzo Romito her und Wien als unsere Expertise und legen das übereinander.
Ja, dann bleibt mir nur noch Ihnen eine erfolgreiche Biennale zu wünschen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Sabine Pollack.
Dankeschön.
Bei der heutigen Eröffnung waren auch Vizekanzler Andreas Babler und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig anwesend. Auch mit Andreas Babler habe ich ein kurzes Gespräch geführt. Herr Babler, die Kuratorin Sabine Pollack hat Sie über die Ausstellung geführt. Wie gefällt Ihnen die Ausstellung?
Ich habe das Privileg gehabt, mit allen drei Mitwirkenden durch die Ausstellung geführt zu sein. Es ist wahnsinnig beeindruckend, wie wir es schaffen, hier auch von einer künstlerischen Betrachtung wahnsinnig starkes gesellschaftspolitisches Thema zu betrachten, geschichtlich, aber auch mit dem Blick der Jetzt-Situation in die Zukunft. Und alles, was Social Housing, was die offensichtlichen Widersprüchlichkeiten zwischen Rom und dem Wien, das sicher Vorzeigestadt ist, anbelangt, aufzulösen, eine gemeinsame Zukunftsvision, das ist diese Durchdringung ist das Spannende hier.
Als Sozialdemokrat überwiegt hier die Genugtuung, dass das so gut läuft, das Wiener Modell, oder auch ein bisschen die Sorge, dass es erhalten bleibt?
Nein, es ist eher ein gewisser Stolz, wenn Sie mich fragen, auf diese Kultur, diese Wohnkultur, diese Baukultur in Wien, die alles miteinander verbunden hat. Und wenn man sich anschaut, auch die Philosophie des klassischen Gemeindebaus mit einem damaligen, schon sehr modernen Konzept von 5-Minuten-Städten, die heute auf der Agenda vieler Metropolen stehen, und gleichzeitig auch dort den Raum zu schaffen, Alltagskultur und hochstehende Kultur zu öffnen, auch in den Gemeindebau zu bringen. Und das bis heute, das macht schon stolz, was das Rote Wien anbelangt.
Und wie wollen Sie das für die nächsten Generationen sichern?
Ja, durch politische Programmatik, die genau das fördert, einen breiten, einen niederschwelligen Zugang, eine Leistbarkeit, aber auch das Mitplanen von Räumen für Kunst und Kultur. Wie Sie wissen, wollen wir auch nicht nur in Großstädten, sondern auch im ländlichen Raum Leerstände nutzen und sie begünstigen, auch Kulturinitiativen Raum zu geben.
Vielen Dank, Herr Vizekanzler.
Sehr gerne.
So viel für heute im Architektur- und Bauforum, direkt von der Architekturbiennale in Venedig 2025. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlags. Regie, Moderation und Technik Stefan Böck. Website und Newsletter auf www.handwerkundbau.at. Vielen Dank fürs Zuhören.